Sigmund Jähn ist gestorben und Sigmund Jähn ist ja wahrscheinlich den meisten bekannt als der erste Deutsche, der im Weltraum war. Und ich habe das Glück, dass mir gerade mein Kollege Detlef Höhner gegenüber sitzt, der hier im Radio ja jeden Monat das Raumfahrtjournal gestaltet und in der sich sagen auch mit dem Thema Raumfahrt eben halt sehr gut auskennt. Wo liegt eigentlich die Bedeutung, die Sigmund Jähn für die Raumfahrt hat?
Die ist ziemlich umfassend. Zum einen ist er ja der erste Deutsche im All gewesen, der ja diesen rund achttägigen Raumflug mit Soyuz 31 zur Raumstation Salyut 6 unternommen hat mit seinem Kommandanten Valeri Bykovsky, der auch am Anfang des Jahres leider verstorben ist. Und nach diesem Flug, wenn man immer bei irgendeiner Aktion der Erste ist, ist das natürlich immer auch ein besonderer Aspekt. Man wird dann stärker gefeiert. Das ist auch im Sport so. Der als Erster durch die Ziellinie läuft, der steht eben als Erster auf der Treppe. Und in dem Fall war Sigmund Jähn. Das war ja auf Einladung der Sowjetunion erfolgt. Die hatte das Interkosmos-Programm aus dem unbemannten Bereich und dann hat sie das auch proklamiert im bemannten Bereich, hat also die Staaten, die sozialistischen Staaten oder RGW-Länder aufgerufen, Raumfahrer zu stellen. Und die einzige Anforderung war damals, dass man Experimente bereitstellt, die dann oben auf der Raumstation umgesetzt werden sollten. Die mussten geprüft werden, ob das überhaupt möglich ist und so weiter. Und gerade die DDR hatte ein recht ordentliches Wissenschaftspaket aufbieten können, was dann auch unter anderem erfolgreich umgesetzt worden ist. So war zum Beispiel die Entwicklung der Multispektralkamera MKF-6 ein ganz wichtiges Element, was in unserem Nachbarort Jena praktisch bei Carl Zeiss entwickelt worden ist. Und die hat ja Maßstäbe gesetzt. Also das war eine ausgezeichnete Kamera. Natürlich ist der Schritt weitergegangen dann im elektronischen Bereich, dass man über Satelliten heutzutage im Multispektralbereich komplett die Erde überwacht. Ob das nun nach Rohstoffen ist, ob das Naturkatastrophen sind, Waldzustände und so weiter, Ernteerträge, das alles wird heutzutage mit dieser Technik gemacht. Und Jähn hat auf diesem Gebiet auch seinen Doktor absolviert, was speziell diese Auswertung von diesen Daten anging.
Also schon eine große, auch wissenschaftliche Bedeutung, die Sigmund Jähns Flug in den Weltraum hatte. War das Ganze eher so ein Prestige-Projekt, dass man gesagt hat, okay, wir wollen halt unbedingt irgendjemand dort hochbringen? Oder war das schon auch, dass die Raumfahrt in der DDR auch einfach schon eine Rolle gespielt hat und sozusagen schon auch ein Projekt war, was man gerne vorangetrieben hat?
Zum einen hat man innerhalb des Interkosmos-Programms Gerätschaften bereitgestellt, also Experimente bereitgestellt, die dann auf den Satelliten installiert worden sind. Und das war eben im bemannten Bereich eine einmalige Gelegenheit. Noch dazu, wo es ja den Kalten Krieg gab, auf der anderen Seite das US-Space Shuttle-Programm gegeben hat. Und dort hatte die Bundesrepublik ein Space Lab entwickelt, also ein Raumlabor für den Space Shuttle, was in der Ladebucht dann ins All transportiert werden sollte, was man dann auch gemacht hat, um dann auch sehr umfangreiche, noch umfangreichere Experimente durchzuführen. Allerdings verzögerte sich das Shuttle-Programm. Der erste Shuttle ist ja dann am 12. April, denkwürdiger Tag, Juri Gagarin wurde ihr da gestartet 1961, also am 12. April 1981 der erste Shuttle ins All gehievt. Mit zwei Besatzungsmitgliedern. Nach vier Testflügen kam dann mit STS-9, das ist praktisch so eine Registriernummer für die Shuttle-Flüge, die Columbia zum Einsatz, die das erste Space Lab unter anderem mit unserem Ulf Merbold an Bord, also den zweiten Deutschen, wenn man so will, diese Mission absolviert hat. Der Haken allerdings, was natürlich auch viel teurer war als diese sowjetische Geschichte, denn die Entwicklung des Space Lab, die hatte, wenn ich das richtig erinnere, weit über 1,5 Milliarden gekostet. Und das ist eben immer so eine Besonderheit, mit Amerikanern Verträge zu machen. Das war der einzige kostenlose Flug, den praktisch die Bundesrepublik mit dieser Mission absolvieren durfte. Die anderen Flüge, wenn deutsche Astronauten an Bord waren, die mussten dann eben finanziert werden. Und das war nicht billig. Es hat ja weitere Flüge gegeben mit Rainer Fugger und Ernst Messerschmidt. Und wie gesagt, dann musste man eben rund eine halbe Milliarde auf den Tisch, glaube ich, wohl blättern, um dann diese Flüge durchzuführen. Das ging dann in amerikanischen Besitz über und ja, ich weiß nicht, ob man denn geschlafen hat oder was. Man hätte sicherlich da einiges mehr rausholen können. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich will da jetzt mich nicht zu weit hinauslehnen. Kommen wir zurück zu Sigmund Jähn. Seine Laufbahn war ja dann 1990 im Prinzip, hätte man sagen können, beendet. Und er hat ja selber gesagt, er wusste nicht, ob er dann Zeitungen verkaufen muss oder was, um überleben zu können. Denn die NVA, er war ja NVA-Angestellter der Luftstreitkräfte. Und das war dann von heute auf morgen zu Ende. Aber mit Ulf Merbold hatte er guten Kontakt gehabt und Merbold hatte ihn dann eingeladen oder auch schmackhaft machen können, doch in der westlichen Raumfahrt sein Heil zu suchen. Noch dazu, wo er ja ausgesprochen gut die russischen Verbindungen hatte, denn die Bundesrepublik wollte dann Flüge eben auch auf der russischen Seite durchführen, nach der Entspannungspolitik unter dann Gorbatschow und dann Jelzin. Na gut, da will ich mich jetzt nicht weiter dazu äußern, was Jelzin-Ära anging, denn dann ging es mit der sowjetischen Raumfahrt drastisch nach unten, kein Geld da. Und da war man auch dankbar, wenn man für relativ wenig Geld dann Missionen fliegen konnte zur Raumstation Mir. Und das wurde auch genutzt und im Sternstädtchen gab es auch in dieser harten Zeit unter Jelzin auch Engpässe mit Versorgungsproblemen und so weiter. Und Jähn wusste eben sehr gut, wie man die ESA-Astronauten dort auch versorgt, wenn das eine oder andere knapp war, wie man das bewerkstelligt. Und dann kommt noch hinzu, dass er ja in der ASE, das ist die Vereinigung der Raumfahrer ist, also da kann jeder Raumfahrer Teilnehmer, das ist mit Voraussetzung, oder du hast ein sehr ein hohes Engagement, wie der verstorbene US-Astronom Sagan, der war ja auch Mitglied meines Wissens, dass die in dieser Vereinigung sich praktisch zusammengefunden haben, um entsprechende Projekte umzusetzen, um auch die Raumfahrt zu publizieren. Die haben jedes Jahr irgendwo in der Welt ein Meeting, wo sie ihre Veranstaltungen abziehen. Da werden auch Ausstellungen durchgeführt. Zum Beispiel in der DDR, kurz vorm Ende der DDR, war das, glaube ich, wohl die erste, die hier stattgefunden hat, in Dresden, wo sich die Raumfahrer versammelt hatten. Und da war Sigmund auch ein sehr engagierter Mensch. Und ich muss auch sagen, Morgenröte Rautenkranz, diese deutsche Raumfahrtausstellung, die leider in den letzten Tagen in Verbindung mit dem Ableben von Sigmund ja immer genannt worden ist, dass das praktisch ein Museum über seinen Raumflug ist. Wer dort gewesen ist, wird feststellen, das ist nur ein Teil der Ausstellung. Dort gibt es also bedeutend mehr zu sehen. Dort sind zum Beispiel Helios, eines der sehr ambitionierten interplanetaren Missionen der Bundesrepublik Deutschland in Verbindung mit der NASA, um zum Beispiel unsere Sonne zu erforschen. Und das ist aber nur ein Punkt. Dort ist eine Mercury-Kapsel ausgestellt, also die Raumkapsel, die den ersten Amerikaner ins All getragen hat. Der Trainingsblock der Internationalen Raumstation, oder genauer gesagt, ist ja fast identisch von der Mir-Station, den kann man dort besichtigen und natürlich auch über die Mondlandung gibt es eine ganze Reihe von Exponaten. Also eine sehr umfassende Geschichte.
Dann vielen Dank, Detlef, für den Einblick in das Leben von Sigmund Jähn, in seine Arbeit und vor allem in auch so eines seiner Vermächtnisse, also wo er stark mitgewirkt hat, das Museum in Morgenröte Rautenkranz.